Herzlich willkommen und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind die Würfelveteranen, dein Mitmach-Podcast rund ums Thema Rollenspiel mit Conny.
Hallo.
Und mir, Benny. Dies ist Folge 17, ein kleiner Recap zu unserem Halloween-Spezial. Deswegen haben wir heute auch wieder Luisa mit dabei.
Hallihallo.
Ganz genau. Letztes Mal habt ihr von uns am 31. Oktober einen kleinen Zusatz bekommen, unsere kleinen One-Shot. Und jetzt dachten wir, dass es doch mal ganz interessant wäre, noch über den zu reden. So, was hast du dir dazu überlegt? Haben wir irgendwo vielleicht auch ein paar Abkürzungen genommen? Was das Ganze anging, hast du gedacht, das hat sich irgendwie anders entwickelt? Was haben wir uns gedacht in bestimmten Szenen, dass wir uns da einfach so ein bisschen die Bälle hin und her spielen und euch dann auch mal quasi sowas wie einen kleinen Hintergrund dazu offenbaren, wie ein Spielleiter seine Abenteuer plant, wie er dann damit umgeht, wenn die Spieler vielleicht in eine ganz andere Richtung gehen oder alles dann doch irgendwie schneller geht als gedacht. Und auch, was geht in den Köpfen der Spieler vor oder was ist in unseren Köpfen jetzt in dem Fall vorgegangen? Das ist so ein bisschen der Plan. Deshalb würde ich sagen, fangen wir doch damit mal an, Benny, dass du uns erzählst, wie du auf das Abenteuer gekommen bist, was so dein Gedanke dabei gewesen ist, sowas. Und wir unterbrechen dich dann immer ganz gemein, wenn wir noch Zwischenfragen haben.
Ja, ich habe wieder mal zu meinem Buch über slawische Mythologie gegriffen, durchgelesen, was für Wesenheiten da so drinstehen und mir dann eine von denen ausgesucht und die zum zentralen Monster oder den zentralen Monstern in dieser Geschichte hier gemacht. Es handelt sich um ein Wesen, das Rusalka genannt wird und vergleichsweise so ein bisschen mit den Geschichten von Sirenen oder Nymphen oder so. In unserem Kulturraum ist es sind sehr hübsche, verführerische Frauen, die im Wasser leben. Aber das Interessante an den Rusalkas ist, dass die auch durch die Wälder streifen und auch schon mal auf dem Baum sitzen und die erwürgen Leute mit ihren langen Haaren.
Wie unangenehm das ist, haben wir ja selber sehr deutlich zu spüren bekommen. Und genau, und daraus hast du dann dieses Abenteuer gemacht. Auch nochmal kurz zum Hintergrund. Du hattest uns dann die Vorlage gegeben, ihr beide spielt zwei Brüder. Der eine ist der Ältere, ihr seid noch so im Teenie-Alter, einer von euch kann schon Auto fahren. Und ihr hattet einen Streit mit eurem Vater, eure Mutter ist vor einem halben Jahr verschwunden auf einmal. Deshalb seid ihr jetzt alleine mit eurem Vater, der greift seitdem zur Flasche und ist Alkoholiker geworden. Ihr hattet jetzt gerade einen großen Streit und deshalb habt ihr euch dazu entschlossen, das Wochenende in dem verlassenen Haus eurer Tante Cindy zu verbringen, das eben in diesem Wald an diesem See sich befindet. Das war so ein bisschen das, was uns vorgegeben wurde. Ich hoffe, das ist auch an vielen Punkten so rübergekommen, ohne dass wir das vorher nochmal ganz klar gesagt haben. Aber das war das, was du uns gegeben hast. Und wir haben dann entschieden, dass ich den älteren Bruder spiele, du den jüngeren Bruder spielst.
Ja.
Warum war es dir jetzt wichtig, dass wir Brüder spielen? Hatte das einen Grund?
Es hatte den Vorteil einfach, da ich im Vorfeld wusste, dass ein Moment sein wird, dass die Mutter auf einmal auftaucht und man vielleicht auch im ersten Moment das Gefühl hat, man erfährt jetzt, warum ist die verschwunden? Was ist da passiert oder die einem auch so einen gewissen Moment von Sicherheit vielleicht im ersten Moment bietet und dann aber feststellen muss, dass die selber zu einem dieser Wesen geworden ist. Und von dem her macht es dann natürlich Sinn für die Beziehung und den Schock, den das Ganze haben soll, dass ihr dann zwei Brüder seid und es nicht nur so ein ist, dass der eine nur der beste Freund ist oder so und dann emotional da eine andere Beziehung zu hat. Warum Brüder statt Töchter? Hat einfach den Grund, dass die Rusalkas auch dieses Verführerische haben können. Wie ihr zwischendurch auch mal vermutet hattet, war die Monique auch so ein
Monika.
Monika.
Monika mit dem Pickel.
Auch so eine Rusalka. Und die ist euch ja eher normal, wie ein anderer Mensch erstmal begegnet, auch wenn sie seltsam aufgetaucht ist. Und das hatte ich mir als Interaktion offen gelassen, dass ihr da quasi es mit einer Person zu tun haben könnt, von der ihr eventuell das Gefühl habt, die steckt mit euch da im selben Boot. Die könnte als weibliches Pendant so ein Romance Affair mögliche hingelegt sein. Ihr habt sie ja dann erstmal eher verscheucht. Und dann sind auch noch einige andere Sachen in dem Abenteuer etwas anders gelaufen, sodass ich sie dann nicht wieder aufgebracht habe. Aber das waren so Gründe. Ja,
sprechen wir mal über die Szene mit Monika.
Mhm. Also verscheucht ist auch ein bisschen nett ausgedrückt, also schon ein bisschen gemein.
Ja, aber ganz ehrlich, du hattest ins Wasser geguckt, da tauchte ihr Gesicht auf und hat sie dich nicht sogar ins Wasser reingezogen?
Ja, ich meine schon, oder?
Nein, sie hat dich nicht ins Wasser reingezogen. Du hast das Boot fallen lassen und das hat dich angestoßen und ins Wasser geworfen.
Ja. Ja, aber sie war dann trotzdem, irgendwie der Moment war so creepy, wo sie dann da auftauchte, dass das...
Ja,
und ich bin hier irgendwo mit meinem Vater campen in diesem vom Tagebau bearbeiteten Gebiet.
Ja, klar. Es sollte auch schon deutliches Misstrauen gegenüber ihr geben.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich dann auch sehr stark in so einen Teenie-Boy reingefühlt, der dann gerade auf der Schiene war, Mädchen sind doof und picklig.
Ja.
Ja, euer Charakterspiel war auf jeden Fall eine Augenweide.
Aber gut, du sagtest gerade, das ist an ein paar Stellen nicht ganz so gelaufen, wie du dir das vorgestellt hast. Was war dein ursprünglicher Plan? Denn das, was wir daraus gemacht haben, das haben ja alle gehört.
Mein ursprünglicher Plan war, dass, also der Anfang ist ganz gut gelaufen. Ihr habt erst schon mal bemerkt, irgendwelche Sachen sind irgendwie etwas komisch. Dann seid ihr rausgefahren und habt den Schlüssel geholt. Und dann wurde es extrem seltsam. Mhm. Und dann seid ihr zurückgeeilt. Und mein Plan war eigentlich mehr, dass ihr die Gefahr der äußeren Umwelt so seht, dass ihr sagt, okay, wir sperren uns in dem Haus ein. So.
Hatte ich mir gedacht.
Suchen da Schutz.
Ja, hatte ich mir gedacht.
Deswegen tauchte dann auch die eine da im Wald auf. Und dann habt ihr gesagt, ich laufe trotzdem draußen drumherum. Wir versuchen da durch den Wald zu kommen und so. Und dann dachte ich, nee, das ist jetzt unsinnig, das aufzuzwingen, dass ihr in das Haus geht, auf jeden Fall. Und habe währenddessen dann auch quasi gleichzeitig überlegt, wie interessante Sachen, die im Haus sind, wie ich die noch an andere Stelle quasi verfrachte. Wärt ihr in das Haus selber gegangen und hättet euch da in gewisser Weise so verbarrikadiert, dann wäre das für eure Charaktere auch nochmal so ein bisschen Moment für gewisse Ruhe gewesen. Ihr hättet gesehen, dass scheinbar jemand in dem Haus gewesen ist. Ihr hättet diese Zeitungsausschnitte und solcher Sachen dann im Haus gefunden. Ihr hättet festgestellt, dass in dem Haus überall Scheren rumliegen. Und hättet euch auch an ein oder andere Dinge, die in eurer Kindheit, wenn ihr da gewesen seid, erinnert, die teilweise ein bisschen seltsam gewesen sind mit eurer Tante Cindy und so. Und dann hättet ihr schon mal so ein bisschen mehr auf die Spur kommen können, mit was ihr es da eigentlich zu tun habt, was das für Wesenheiten sind. So.
Warum liegen da die ganzen Scheren? Um immer die Haare zu schneiden von denen?
Genau, um denen die Haare quasi abzuschneiden im Notfall. Und dann hätte ich so Sachen gemacht wie, ihr hört das Knirschen von dem Mühlstein, dass sich das Wasserdraht draußen dreht. Und dann guckt ihr vielleicht in diesen Raum und dann hättet ihr feststellen können, dass dieser Raum, den ihr in eurer Kindheit nie habt aufsuchen dürfen, dass da auch so eine Bettstatt und so Kram drin war und die Fenster offen und vieles darauf hindeutet, quasi, dass eine von diesen Rusalkas da gewohnt hat, ohne dass ihr das die ganze Zeit gewusst habt. Es gab quasi noch eine Beziehung zwischen eurer Tante Cindy und so einer Rusalka, dass das quasi sowas wie Freundinnen waren.
Ja, von dem Foto, da haben wir das ja so ein bisschen.
Da habt ihr das auch so ein bisschen gesehen. Mhm. Hättet halt solche Fotos im Haus auch noch finden können und so. Und ja.
Aber trotzdem haben die Rusalkas nachher Tante Cindy umgebracht, weil die trieb ja tot auf dem See.
Genau. Hintergrund war in meinen Gedanken der, Tante Cindy war sich natürlich auch irgendwann im Klaren, was ihre Freundin ist. Und die Rusalkas schleppen Frauen und Mädchen quasi ins Wasser, um die da zu ertränken und zu welchen von ihren zu machen. Das funktioniert nicht mit den Männern. Deswegen werden Männer maximal einfach so umgebracht. und kam dann zur Konfrontation zwischen Cindy und ihrer langen alten Freundin und haben die versucht, Tante Cindy ins Wasser zu zerren. Die ist aber quasi erstickt, bevor die quasi wirklich unter Wasser gezogen war und dann zu keiner Rusalka geworden.
Ja, interessant.
Und ja, mit eurer Mutter, die ist durch Zeitungsartikel und sowas, ein paar Hinweise, dass da irgendwas Seltsames vor sich geht, ist zum Haus dann hingefahren, hat nach weiteren Beweisen gesucht, ist dann aber ziemlich schnell selbst Opfer quasi von den Rusalkas geworden.
Hat sie dann diese Spur, die da war, extra für uns gelegt, damit wir dann in den Wald wieder gehen? Oder war das ein Ort des Überfalls, wo sie selber wirklich überfallen wurde und das lag da noch?
Da sich ja einiges geändert hatte, so, also weil ich ja nicht im Haus und ja. Sachen anderswo hingesetzt habe, war es dann so, dass ich gedacht habe, okay, eure Mutter hat dann dasselbe gemacht wie ihr. Sie hat Reis ausgenommen, sie ist relativ weit gekommen und hat da dann den Schuh verloren, weil ihr so eine Rusalka schon dicht auf den Fersen war, ist da in den Wald rein und ist dann überwältigt worden. Und diese andere Spur, die direkt Richtung Highway zurückführte, war quasi dieses, wo eure Mutter von der Rusalka an den Haaren hinterher weggeschleift wurde.
War dann der Dad, der noch dazukommt und uns mit dem Auto fast überfährt, war das dann auch noch so geplant, dass der Vater irgendwann auftaucht? Oder war das auch so eine, aha, das mache ich jetzt noch?
Tatsächlich hatte ich immer in der Überlegung und in Hinterhand, dass der Vater auch noch auftaucht und quasi nochmal so ein Moment der Rettung sein könnte, wenn ihr so das Gefühl habt, dass jetzt alles vollkommen den Bach runtergeht. Und da fand ich es dann einfach wirklich dann interessant, euch der Gefahr auszusetzen, dass euer eigener Vater einen von euch dann da über einen Haufen fährt oder so und in diese ganze Situation zu setzen.
Ja. Also ich muss dazu sagen, dass einfach diese Toten in dem See, das war dann zu hart und dass wir da ja auch beide unsere Handys verloren haben, also im Grunde keine Hilfe mehr irgendwie holen konnten, war dann für mich so der Gedanke zwar, ja, wahrscheinlich möchte der Spielleiter, dass wir in das Haus gehen, aber wenn wir in das Haus gehen, sitzen wir da in der Falle. Mhm. Niemand weiß, dass wir da sind. Dann kommt niemand, der uns rettet. Was sollen wir machen? Es war, ich glaube, wenn es jetzt dann schon dunkel gewesen wäre, wäre es noch ein Aspekt gewesen zu sagen, wir verbarrikadieren uns im Haus, bis es wieder hell wird und im Hellen versuchen wir dann durch den Wald zu kommen. Aber da es ja noch hell war, worauf sollen wir warten, dass es dann noch heller wird?
Ja.
So, und dann war das irgendwie keine Option. Gut, wir hätten jetzt noch darüber nachdenken können, ob da vielleicht noch ein Telefonanschluss ist. Dass man dann gesagt hätte, wir verbarrikadieren uns im Haus und versuchen vom Haus aus die Polizei zu rufen und dadurch Hilfe zu bekommen. Aber auf den Gedanken bin ich nicht gekommen. Und deshalb war es dann so, wirkte für mich das Haus wie keine Option. Wie war das bei dir?
Ja, vor allem, weil wir ja gerade auf der Flucht waren. Ich glaube, wir hätten dann ja auch erstmal ewig die Tür noch aufschließen müssen. Wir hatten zwar den Schlüssel, aber hätte man ja dann auch erstmal machen müssen und wahrscheinlich erstmal hinkriegen müssen, ob das geklappt hätte. Ja, und da wir ja eh erstmal auf der Flucht von den Dingern waren, hätte ich es ja, also habe ich es jetzt auch sinnvoller gefunden, erstmal überhaupt wegzulaufen, als jetzt dann da reinzugehen.
Ja.
Finde ich auch vollkommen in Ordnung. Es zeigt nur auch wieder, dass wenn man natürlich einen Horrorfilm guckt oder so, dann ist es ja sehr oft so, dass die Leute eigentlich die dummen Entscheidungen treffen, wo man so sagt, so, warum machst du das? Warum läufst du jetzt die Treppe nach oben in dem Haus oder solche Sachen? Und im Rollenspiel ist man da rationaler und da muss man als Spielleiter auch je nachdem drauf vorbereitet sein oder wenn es dann so läuft, dann demnach auch reagieren. Was mich auch daran erinnert, dass du schon relativ früh irgendwann meintest, so ja, das wäre jetzt eigentlich schon der Moment, wo man sagen müsste, okay, wir machen die ganze Sache nicht, sondern wir steigen zurück in den Wagen und fahren weg.
Ja, ganz ehrlich, also wenn das jetzt ich wäre, ja, und es kommt ein Freund zu mir und sagt, ey, weißt du was, da ist diese alte verlassene Hütte von meiner Tante, die, ach, warum auch immer, tot im Wasser treiben bei dem See, der da ist, gefunden wurde. Und im Haus war jetzt ein Jahr keiner mehr und drumherum das Dorf ist auch schon abgerissen. Das steht da jetzt ganz alleine in dem Wald. Ja, wir müssen auch erstmal durch den Wald laufen, um da hinzukommen. Und da ist halt dieser gruselige, dunkle See. Hast du Bock? Und ich sage, ja, ja, klar, hab ich Bock. Bist bekloppt? Also da würde ich ja schon gar nicht mitgehen. Das ist ja schon ein Setting für ein Horrorabenteuer. Also Deshalb habe ich da noch am Anfang versucht, mit meinem Charakter das immer so darzustellen, dass er das für eine gute Idee hält und wie toll er ja dann auch den Wald findet und so natürlich und ist das nicht toll und ja, so, damit es nicht so wirkte, so, warum macht man das überhaupt? Weil in meinem Kopf war da so, wie kann man denn überhaupt auf die Idee kommen? Also, aber ich meine, es gibt auch Leute, die campen gerne in dem Wald, wo sie für sich alleine sind oder Leute, die mieten eine Holzhütte irgendwo in den Bergen, wo sie alleine sind. Kann ich absolut nicht nachvollziehen. Würde ich mich die ganze Zeit über im Urlaub, die ganze Zeit einfach nur Angst haben. Aber es gibt ja Leute, ne? Und den meisten passiert ja auch nichts, sagen wir mal ehrlich. Also der Ort verlassen irgendwo birgt ja nicht gleich Horror. Wie war das für deinen Charakter?
Ja, wir sind ja anfangs erst gefahren. Also uns war ja schon klar, dass wir uns gestritten haben und dass es für uns so ein Weg in Ruhe ist, dass wir einfach mal vom Vater so räumlich getrennt sind. Ja, der David fand das jetzt nicht so ganz geil da im Wald, also gerade auch mit den kleinen Tieren. Und dann war ihm ja auch direkt schon irgendwas ins Gesicht gedingst da. Ich denke mal, das war jetzt im Nachhinein ein Haar wahrscheinlich.
Ja, ja.
Ja, und der hat es auch schon ziemlich zum Ausdruck gemacht, dass er es jetzt einfach nicht so ganz geil findet, da jetzt mit diesen ganzen Naturdingern sich auseinandersetzen zu müssen. Aber ja, er ist halt seinem Bruder gefolgt, ne? Ja.
Ja. Wenn Harry was sagt, dann?
Dann geht David mit.
Was war denn für dich der gruseligste, horrorhafteste Moment?
Ich glaube tatsächlich, als wir da in dem See waren, wo dann das erste Mal diese, also weißt du, das mit dem Rausziehen der Haare und dann zog David ja schon diese Haare mit dieser verweichten Kopfhaut noch hoch, was er schon sehr eklig fand.
Ja, die hatte Harry. Du hattest die Haare im Seil.
Ach stimmt, ich hatte die Haare im Seil, ja.
Ich habe ja dann ins Wasser reingegriffen und... Ja.
Das war auf jeden Fall schon ein Vorhorror. Und dann, als wir da diese Leichen gesehen haben, vorbei.
Ja, das ist auch definitiv mein Fall. Ich habe aber vor allen Dingen auch gesehen, weil ich auch weiß, wie nett du das findest, wenn man zum Beispiel so Haare aus der Dusche hochholen muss, wie toll du das findest und wie ekelhaft du da Haare findest. Dachte ich schon so, als da diese Haare an dem Seil waren, habe ich dein Gesicht gesehen und dachte so, ja, das ist jetzt gerade Horror für Luisa.
Ja, das war schon richtig Vorhorror.
Boah. Hast du das absichtlich gemacht, weil du weißt, dass Luisa Haare in solchen Konstellationen super eklig findet?
Also ich weiß davon natürlich, aber deswegen hatte ich jetzt nicht schlechthin das Monster ausgewählt, das ja auch wegen seiner Haare in gewisser Weise besonders ist, weil das Mordinstrument ist. Aber an der Stelle habe ich es tatsächlich natürlich gezielt als Ekelfaktor verwendet.
Kam auch so an.
Es machte jetzt dann aber auch Sinn, dass Monika da durch das Wasser geschwommen ist und ja die Leichen gesehen haben muss. Aber so, naja, ich schwimme hier einfach nur, ich bin hier campen. Und aber eigentlich wusste, dass da die Toten sind. Das war ja auch ein Punkt, wo wir gesagt haben, so, hä, komisch, die hätte die doch sehen müssen. Mhm. Und wir dann auch schon so ein bisschen ja, kritisch waren, was sie angeht. Aber das finde ich auch im Rollenspiel immer das Wichtigste. Das Wichtige ist immer, dass man als Spielleiter genug Hinweise legt, dass die Spieler und deren Charaktere misstrauisch werden. Es muss nicht sein, dass die dann direkt darauf eingehen, aber sie müssen wenigstens einmal misstrauisch gewesen sein, dass man sich nachher nämlich als Spieler, wenn man da nicht weiter drauf eingegangen ist, dann zum Teil dann ärgert und denkt, ah, ich hab's doch gewusst. Aber das ist dann so ein guter Frust, sage ich mal, wenn es dann überhaupt Frust ist. Ja, manchmal ärgere ich mich dann und denke mir, ah, ich wusste es doch, warum habe ich denn nichts gemacht? Aber das ist gut, weil dann liegt die Schuld bei mir als Spieler, aber nicht am Spielleiter, weil der Spielleiter nicht genug Hinweise gegeben hat. Weil es gibt nichts Frustrierenderes, als wenn der Spielleiter dir keine Hinweise gegeben hat und sagt, oh ja, so und das ist jetzt und haha. Und du bist so, hä? Woher hätte ich das denn auch wissen sollen? Das ist dann nervig. Aber dieses, ich habe die Hinweise bekommen und ich habe die ignoriert oder ich bin dann nicht mehr so stark darauf eingegangen, das legt dann so die Schuld zu mir und dann kann ich sehr gut damit leben. Also ich weiß, ich hatte das, um mal ein Beispiel zu nennen, auch als wir Werwölfe gespielt haben. Da hatten wir diesen Priester Columban dabei, also so einen Bischof, den wir beschützt haben. Und der hat sich manchmal so ein bisschen seltsam verhalten. Und da war ich auch schon so misstrauisch dem gegenüber. Und nachher ist er uns total in den Rücken gefallen. Und da habe ich mich richtig geärgert, weil ich nämlich kurz vorher noch so dachte so, ah, lässt du ihn überhaupt schon mal vorgehen? Lässt du ihn überhaupt reden? Ah, so ganz koscher kommt er dir nicht vor. Und ich habe es dann ihn machen lassen und es hat uns dann in den Wolfsschwanz gebissen, sag ich mal so. Aber das war dann gut, weil es so war so, ah, ich hätte noch agieren können. Ich hätte noch handeln können. Ich war schon misstrauisch. Ich hätte mehr darauf eingehen können und eben nicht dieses so, Jetzt fällt er uns in den Rücken. Warum? Es gab keine Hinweise. Dann ist es schlecht als Spielleiter. Du musst es so lange treiben, bis die Spieler misstrauisch werden und dann ist okay. Das wollte ich dazu auf jeden Fall noch sagen. Zu Monika. Das Misstrauen, was sie in uns geschürt hat.
In meinem Kopf gab es auf jeden Fall die mögliche Szene, dass wenn ihr in einem Haus gewesen wärt und ihr so dieses habt, okay, die Dinger sind da draußen, es irgendwann wild quasi an die Tür hämmert und Monika da steht und dann so sagt so, lasst mich rein. Da wäre ich sehr gespannt gewesen, wie ihr darauf reagiert dann hättet, ob ihr sie reingelassen hättet oder ob ihr so, ne.
Du schüttelst schon so den Kopf oder wiegst dich schon so hin und her.
Also da wir eh schon so ein komisches Gefühl bei ihr hatten, glaube ich, hätte ich nicht gesagt, wir lassen sie rein. Also gerade nachdem wir ja dann auch die Leichen gesehen hätten, dann wäre David definitiv gegangen mit, nee, wir lassen sie nicht rein. Ich glaube, es wäre was anderes gewesen, hätte die Mutter an die Tür geklopft.
Mhm.
Jetzt einfach hypothetisch. Oder der Vater später. Ich glaube, wenn die geklopft hätten, ja, hätte er gesagt, ja, mach auf, lass die rein, wir müssen ihnen helfen. Aber ich glaube, bei der wäre der schon, hätte er nicht gemacht.
Ja, ich weiß nicht, wenn sie dann irgendwie so ganz verzweifelt so, Hilfe, sie wollen mich umbringen oder so, dann hätte ich vielleicht dann doch gesagt, ja komm, wir lassen sie rein, sie ist ja nur ein Mädchen. Mhm. Mit der werden wir schon fertig. Wir sind zu zweit so ein bisschen vielleicht auch, wenn sie irgendwie uns da in den Rücken fällt. Ja, es ist irgendwie schade, dass wir nicht ins Haus reingegangen sind und dann nicht diese Situationen irgendwie dann noch möglich gewesen sind. Jetzt, wo man hört, das wäre dann noch passiert und das wäre noch und ihr hättet noch das und das. Ja. Aber es läuft leider dann nicht immer so, wie man sich das als Spielleiter vielleicht auch ein bisschen erhofft.
Ja.
Wir waren ja jetzt auch viel schneller durch das Abenteuer durch, als wir geplant hatten. Ich hatte dir ja immer gesagt, so, 3 Stunden, denk dran, ne? Wir können nur maximal 3 Stunden, das muss da durch sein. Und wir haben jetzt am Ende pure Aufnahme, nur 1,5 Stunden. So, das ein oder andere Gehuste von mir, weil ich etwas krank bin, muss ich rausschneiden. Also das werden wahrscheinlich, ich habe es jetzt noch nicht geschnitten, aber werden wahrscheinlich dann auch nur so Stunde 15 oder sowas werden. Da waren wir schon durch. Ich meine, das ist ja gut. Ich weiß auch nicht, wie ihr Zuhörer, wie sehr ihr das genießt. Wir wollen ja auch nicht alles tot reden. Unsere Folgen sind ja in der Regel eh immer schon lang, aber wir versuchen ja trotzdem immer, jede Einsendung, die wir besprechen, nicht zu Tode zu quatschen, sondern eigentlich immer eine ganz gute Länge zu finden, um das nicht künstlich in die Länge zu treiben. Und dann war das eben in diesem Fall so, dass der One-Shot einfach kürzer gegangen ist. Ich finde, mich hat es jetzt persönlich aber auch nicht gestört, dass wir nicht so viel über den Hintergrund herausgefunden haben. Also das könnte einen ja jetzt, sag ich mal, stören, dass man sagt, ah, okay, cool, wir wussten jetzt gar nicht, wie diese Wesenheiten heißen. Vieles hat sich nur angedeutet, vieles haben wir uns auch schon gedacht, wie das mit der Mutter zum Beispiel, dass sie dem nachgegangen ist und dann selber Opfer geworden ist und dergleichen. Aber so ganz genau, wie dieser Mythos ist, der dahinter steht und ja, gut, vieles hat sich doch schon angedeutet, wie auch die Freundschaft von der Tante und man hat das natürlich nicht ganz genau. Das ist aber sowieso ganz, ganz selten in Abenteuern, dass du wirklich die Informationen, die der Spielleiter dazu schon hat, auch durch das Abenteuer alle bekommst. Hat dich das gestört, dass wir jetzt nicht wussten, wie diese Wesenheiten heißen, dass die Frauen extra in den See locken, um die da zu ertränken, um die dann zu sich selber zu machen, also zu, um die dann auch zu so Wesen zu machen?
Nee, also nicht wirklich. Wir hatten ja, dadurch, dass wir angegriffen wurden, gerade auch von der Leiche, sag ich jetzt mal, von unserer Mutter, hatten wir ja relativ schnell raus, wie die kämpfen mit ihren Haaren und dass sie ja durch die Bäume irgendwie klettern und in dem Sumpf da sind. Das war uns ja vorher auch schon klar. Wir hatten ja auch dieses Bild mit der Tante vorher schon gesehen in dem Buch. Deswegen, dass da irgendwie eine... In dem Portemonnaie von der Mutter. Dass da irgendwie so eine Verbindung war, war uns klar. Und dass da auch irgendwas passiert sein muss, dass sie ja dann am Ende tot dann auch war von denen, war ja auch klar. Deswegen glaube ich, so viel, abgesehen jetzt von der Sage selber, also wie die da jetzt hingekommen sind und sowas, hat uns ja eigentlich gar nicht gefehlt.
Ja, stimmt. Wie sind die überhaupt da hingekommen? Haben die schon immer da in dem See gewohnt? Hat da schon immer eine?
Die waren schon immer da, im Grunde.
Okay, da gibt es also keinen.
Und sind dann immer mehr geworden.
Mhm. Was waren denn die Erinnerungen, die wir noch im Haus hätten bekommen können, dass da seltsame Sachen sind? Wir hatten jetzt diese eine Erinnerung, die David hatte, dass man in dem See nicht schwimmen darf. Das war natürlich, weil die Tante wusste, dass da die Wesenheiten sind und die uns sonst einfach unter Wasser ziehen und töten würden.
Ja, ihr hättet auf jeden Fall noch ein seltsames Geräusch gehört, dass der Mühlstein sich quasi bewegt, dass der malt. weil die quasi schon mal nach draußen klettern und sich dann auf dieses Mühlrad setzen und das in Bewegung setzen und so. Und hättet dann euch daran erinnert, dass das nicht das erste Mal ist, dass ihr dieses Geräusch gehört habt, sondern ihr das schon mehrfach gehört habt und vor allen Dingen immer nur nachts, wenn ihr dort in den Gästezimmern übernachtet habt, was dafür spricht, dass die schon vorher da waren, das Mühlrad schon mal bewegt haben und so. Und das hätte euch nochmal zu diesem anderen Raum gelockt, den ihr nie betreten habt, weil eure Tante euch das verboten hat.
Aber jetzt dann doch nochmal eine Frage. Aber unsere Tante hatte uns ja schon verboten, in dem See zu schwimmen. Aber bevor sie eigentlich wusste, dass da diese Rusalkas Leute ertränken. Weil als sie das begriffen hat, ist sie doch dann von denen getötet worden. Nicht wahr?
Also ihr war die ganze Zeit bewusst, dass da eine Gefahr ist. So. Aber sie hat vergleichsweise erst sehr spät in meinen Gedanken den Schluss quasi gezogen. Und dann ist es in meiner Überlegung zum Hintergrund dann zu einer Wortauseinandersetzung mit ihrer Freundin, ihrer Rusalka, da gekommen. Und dann erst zu ihrem Tode.
Weil ich dachte mir so, warum bleibt man denn da wohnen? Wenn das Monster im See sind, die ständig Leute töten. Aber wenn man natürlich denkt, ja, das sind irgendwelche Wassergeister und die mögen das nicht, wenn man im See schwimmt, weil das ist eben deren See. Aber wenn man das nicht macht, dann kann man sehr gut mit denen einfach koexistieren, ist es natürlich was anderes. Und vor allem, wenn man dann mit einer von denen befreundet ist. Dann. Hauptsache, wir haben unsere wertvollen Schätze auch im See versteckt. Finde ich, passt aber sehr gut zu so Kids, die Sachen machen, die man ja nicht so darf, aber dann trotzdem das tun, weil sie das besser wissen. Natürlich.
Hey, niemand darf im See schwimmen. Das heißt, niemand kann unsere Schatzkiste vom Grund des Sees rausholen, David. Komm.
Ich fand das auch einfach super, super nett, dass du direkt so, ja, der Schlüssel, der steht doch immer unter dem Blumentopf. So, und dann direkt so, ja, ich gehe mal hin und heb den Blumentopf hoch. Das war für mich natürlich dann auch nochmal ideal, um dann zu sagen, ja, der Schlüssel ist da und da, bevor ihr quasi an die Tür gegangen seid und mal einfach probiert habt, ob die aufgeht oder nicht oder so.
Ja, weil das für mich da der Gedanke mitschwang. Ja, der Schlüssel war da, als wir das letzte Mal da waren, aber die Tante ist jetzt seit einem Jahr tot. Der Schlüssel muss schlichtweg einfach nicht da sein. Also kann ich das einfach aufbringen und dann kann der Spielleiter sagen, ja, du hebst ihn auf und du siehst, der Schlüssel ist nicht da. Und dann wäre das eben auch einfach in Ordnung gewesen. Ne? Deshalb hatte ich mir da diese Freiheit genommen. Apropos Freiheit, man muss jetzt auch sagen, du hast uns oft natürlich auch die Charaktere, sag ich mal, von uns ein bisschen übernommen. Und dann sowas gesagt wie, ah ja, du lässt das Boot fallen oder ne, du erschreckst dich, das ist ganz unwohl für dich. Wo du ja auch ein bisschen angefangen hast, dann einfach die Gefühle von unseren Charakteren zu beschreiben und uns die einfach zu geben. Das ist ja auch eine Sache, die viele Spieler jetzt nicht so gut finden, weil sie sagen, naja, Meister, du kannst mir beschreiben, was außenrum passiert, aber wie mein Charakter das empfindet, ist immer noch meine Entscheidung. Ich fand das jetzt überhaupt nicht schlimm, weil wir haben immer einen One-Shot gespielt, der musste durchgehen und manchmal ist es nun mal einfacher, den Spielern da auch eine gewisse Emotion vorzugeben, die ihr Charakter jetzt empfinden soll in dieser Situation.
Ja, das war von meiner Seite auch oftmals, weil ich musste ja im Grunde euch auch Konsequenzen geben, wenn ihr irgendwo etwas gescheitert seid. Und ich erinnere mich jetzt nur zum Beispiel direkt an die erste Probe mit dem Auto, wo du gewürfelt hast, bei dem Auto näher untersuchen. Man hätte halt rausfinden können, dass das Auto der Mutter. Dann hättet ihr natürlich direkt schon so dieses gehabt, so, oh, unsere Mutter war hier, hier steht deren Auto. Vielleicht gibt es noch andere Spuren auf die. So.
Ja, das wäre aber ein gutes Mittel gewesen, uns dann nicht würfeln zu lassen, sondern das uns klar zu sagen, dass das das Auto der Mutter ist, weil das mindestens mein Charakter mehr dazu verlockt hätte, auf jeden Fall in das Haus reinzugehen und auf jeden Fall zu gucken, ob es da noch Hinweise darüber gibt, dass die Mutter da gewesen ist und was die gewollt hat und wo die von da aus vielleicht weiter aufgebrochen ist.
Ja.
Was meinst du dazu?
Mit dem Auto?
Mhm.
Ja, ich glaube, wenn man es gewusst hätte, hätten wir irgendwie gucken können, ob wir das Auto aufgebrochen kriegen. Irgendwie mit, keine Ahnung, Stein gegen die Fenster werfen oder so. Ob wir was drin finden, ob sie da drin vielleicht noch irgendwelche Informationen hat, warum sie da war. Und ob sie jetzt ohne Auto weiter ist, mit anders gefahren. Also, ne, solche Informationen halt. Ja. Ob ich dann eher ins Haus gegangen wäre, weiß ich nicht. Ich glaube, das wäre wieder aufs Setting angekommen. Also wenn wir da jetzt gerade angegriffen geworden wären, ich glaube, ich wäre trotzdem nicht ins Haus gegangen dann. Außer es hätte Anzeichen gegeben, dass vielleicht die Mutter da dann in der Nähe auch beim Haus gewesen ist. Weil nur weil das Auto da ja in der Nähe steht, heißt ja nicht, dass die unbedingt im Haus war.
Mhm. Hast du dich denn davon, dass Benny dir Emotionen reingelegt hat in den Mund über deinen Charakter oder das passiert jetzt so und so und dein Charakter macht jetzt das und das? Fühltest du dich davon irgendwie eingeschränkt?
Nee, nicht wirklich. Also ich glaube, das kommt auch auf Setting an. Also jetzt in dem Setting, wie du das vorhin auch schon gesagt hast, finde ich das gar nicht so schlimm. Weil du musst ja auch so ein bisschen da noch Szenerie mit reinbringen. Gerade wenn jetzt auch so schnell hinter was so also hintereinander passiert. Ich glaube, wenn wir jetzt in einem anderen Rollenspiel wäre, was jetzt länger gegangen wäre, da hätte es mich dann eher gestört. Weil also, da will ich dann auch schon selber entscheiden, was mache ich jetzt, was mache ich nicht. Oder was denke ich jetzt darüber? Und gerade auch so mit diesen Rückblenden. Also die kommen ja dann auch dazu und ich muss ja dann auch so ein bisschen, also es war für mich teilweise dann manchmal hilfreich, das so ein bisschen einzuordnen. Okay, der hat jetzt die Erinnerung, man durfte da nicht schwimmen. Also finde ich den See ja schon irgendwie auch ein bisschen grundgefährlich, ohne dass ich weiß, was da ist. Ja.
Also wenn ich das in The Witcher mache, findest du es nicht so cool?
Nee, das finde ich nicht
deine,
so cool.
Deine Druidenelfe da übernehme.
Nee, das finde ich nicht so cool.
Ist okay, würde ich nicht tun.
Ja, was ich eigentlich aufgebracht hatte mit dieser Autoszene, was Shanks sagen wollte, da hast du die Probe ja nicht geschafft, dich dazu entschieden, es nicht geschafft zu haben. Und dann habe ich ja quasi auch gesagt so, oh ja, findest du irgendwie in gewisser Weise unwichtig und es dir dann wichtiger, erstmal einfach direkt weiterzugehen, als die negative Konsequenz. Damit auch einfach ganz klar ist, ihr dürft jetzt nicht nochmal proben und euch weiter mit dem Auto beschäftigen, sondern es muss jetzt weitergehen. Oder die andere Sache wie, wo dann David in das Wasser geplumpst ist, wo er die Probe da nicht geschafft hatte. Ich versuche dann nur, eure Charaktere dann auch eher zu übernehmen in Situationen, wo das dann um die Konsequenzen des Fehlschlages dann da auch stärker zu zeigen. Und das mit der Gefühlswelt ist natürlich die einfachste Möglichkeit für einen Spielleiter auch in gewisser Weise Stimmung aufzubringen, wenn man auch immer wieder ein bisschen beschreibt, was gefühlsmäßig bei gewissen Dingen auch rüberkommt.
Ich dachte jetzt auch gerade darüber nach. Ich glaube, ich finde das sogar gar nicht mal in anderen Spielsystemen so schlimm, wenn der Spielleiter sagt, ja, du hast Angst oder du fühlst dich unwohl oder so. Weil am Ende des Tages wirfst du mir ja trotzdem nur so ein Adjektiv entgegen. Und ich kann ja auch immer noch sagen, wie sich dieses Unwohlsein dann äußert in meinem Charakter oder diese Angst äußert, wie der damit umgeht, dass er jetzt gerade diese Angst empfindet. Also deshalb finde ich das sogar gar nicht mal so kritisch. Wenn jetzt der Spielleiter hingeht und sagt, jetzt nicht in einem One-Shot, da finde ich es auch immer noch alles in Ordnung, in einem Horror-One-Shot, jetzt in einem anderen System, was kein One-Shot ist, wenn jetzt der Spielleiter hingehen würde und sagen würde, ja, du hast Angst und Panik, du schreist und läufst wild durch die Gegend und rennst einfach gegen die Wand oder sowas. Das würde mir dann nicht so passen. Kommt aber auch auf das Spielsystem an, denn es gibt auch Spielsysteme, wo, wenn man Angst hat, man auf eine Tabelle würfelt, zum Beispiel Warhammer 40k, und ja da auch ganz klar steht, wie du reagieren musst jetzt in deiner Angst. Ob du zum Beispiel anfängst, manisch zu lachen, ob du panisch wegläufst, ob du in Starre fällst und dergleichen mehr. Da stört es mich dann auch nicht. Also manchmal nervt es dann einen, dass man jetzt irgendwie Angst hat. Aber ja, wie seht ihr das? Holt mich raus aus dieser Sackgasse, in die ich mich gerade reingefahren habe und aus der ich nicht mehr weiß, wie ich rauskommen soll.
Wenn es halt wirklich nur ein Adjektiv ist und man so ein bisschen Anhaltspunkt bekommt zur Situation, finde ich das gar nicht schlimm. Ich glaube, also schwierig wird es halt dann, wenn da wirklich, du machst jetzt das und deswegen, also wenn da schon viel, viel mehr vorgegeben wird, dass man so wirklich in seiner eigenen Entscheidungskraft eingeschränkt ist. Ja.
Ich denke, Thema Angst und Rollenspiel ist auch immer so eine Sache, was für ein Rollenspiel, was für ein Setting man gerade bespielt. Und was jetzt die Charaktere auch gerade sind. Ich sag jetzt mal, wenn man jetzt, wie wir es jetzt bei diesem One-Shot gespielt haben, ihr spielt da zwei Teenies, die was machen, dann passieren seltsame Sachen und so. Da kann man sich dann auch schneller ängstlich fühlen und von der Situation überwältigt und nicht gerade wie der Action-Hero aus irgendeinem amerikanischen Actionfilm. Und da ist das dann natürlich, sage ich mal, auch einfacher von seiner Grundeinstellung im Vorfeld direkt, wenn einer einem sagt, so, das ist jetzt eine Situation, wo du Angst hast oder dergleichen oder wo dir mulmig wird oder sonst irgendwas. Während wenn du jetzt, keine Ahnung, Dungeons & Dragons spielst, wo du ja der Held bist, der sich meistens durch seine Tapferkeit, dass er sich Dingen entgegenstellt, vor denen anderen sich schrecklich fürchten würden, da ist das dann schon mal schwieriger, diese Momente der Angst, weil die dann auch viel mehr mit einem gewissen Versagen zusammenstehen, aufzubringen.
Ja, auf jeden Fall. Wenn wir jetzt Monster of the Week gespielt hätten, wären wir dem Ganzen begegnet, hätten gesehen, oh, das sind diese Monster, wir recherchieren, hätten herausgefunden, was deren tödliche Schwachstelle ist und wären hingegangen und hätten die einfach alle niedergemacht. Natürlich, da mögen dann die einzelnen Charaktere auch zwischendurch immer noch mal Angst haben, aber man geht natürlich mit der Erwartung rein, wir können die bekämpfen. Wir sind dafür da, diese Monster zu bekämpfen. Und jetzt in dem Fall war für uns ja, wir bekämpfen die gar keine Option, sondern wir rennen weg. Und ja, wir haben uns nachher die Stöcke gesucht und ich hatte ja dann gefragt, haben wir ein Gewehr dabei? Aber die Waffen sind ja auch gar nicht zum Einsatz wirklich gekommen, weil das natürlich wir Flucht und nicht Kampf eingestellt waren. Ich muss noch gerade noch was ergänzen zu der Sache mit dem Auto. Da war mir klar, dass es das Auto der Mutter ist, weil du mich hast würfeln lassen. Und ich dachte nämlich, ja, wenn das kein relevantes Auto ist und es wird nur in dem Moment relevant, wo ist das Auto ist von jemandem, den wir kennen, das kann dann aber nur die Mutter sein, weil sonst sind, oder vielleicht noch von der Tante irgendwie das alte Auto. Aber das wirkte jetzt auch auf mich nicht so, als ob das unbedingt sein musste. Nur dann ist es wichtig, dass du uns die Probe würfeln lässt. Und deshalb war mir klar, dass es das Auto der Mutter ist, auf einer Metagaming-Ebene. Aber ich habe das natürlich dann, weil ich die Probe nicht geschafft habe und ja auch gesagt habe, es ist mir jetzt nicht wichtig genug, ich nehme lieber die 4 Punkte. Da war mir das dann auch egal und ich habe es dann einfach fallen lassen.
Ja.
Ich meine, die Mutter war vor einem halben Jahr verschwunden. Die Tante war tot. Da war mir auch schon auf so einer Metagaming-Ebene klar, dass das Verschwinden der Mutter Teil des Mysteriums sein muss, weil ansonsten das nicht wichtig gewesen wäre, dass die Mutter vor einem halben Jahr verschwunden ist, sondern dann hätte sie auch einfach tot sein können. Vor einem halben Jahr, eure Mutter ist vor einem halben Jahr an einer Krankheit verstorben, euer Vater lässt sich hängen, jetzt deshalb wollt ihr nur weg. Aber dadurch, dass es so war, ja okay, aber die Mutter ist verschwunden, dachte ich mir auch schon so, das wird auch relevant. Du nickst die ganze Zeit so zustimmend.
Ja, also bei der Situation, dass die Mutter verschwunden ist, hatte ich mir auch schon gedacht, dass das was mit der Verschwörung, sage ich jetzt mal, zu tun hat. Bei dem Auto habe ich nicht so weit gedacht. Also, ja, okay, da steht ein Auto, da steht er auch schon länger. Jetzt rückblickend macht das total Sinn, aber in dem Moment, vielleicht hätten wir da was finden können, deswegen sollte sie Probe würfeln. Vielleicht wäre da irgendwas gewesen in dem Auto, was wir hätten mitnehmen können. Aber dass das jetzt, dass das von der Mutter ist, war da ja gar nicht gedacht.
Ja, Luisa, aber ich glaube, da ist eben der Unterschied, dass Benni und ich seit 20 Jahren Rollenspiel machen und du jetzt seit 2, 1,5 Jahren?
Ich glaube 1,5.
Genau. Also von daher sind wir natürlich schon mehr darin geübt, in diesen Strukturen, Abenteuerstrukturen zu denken. Und dadurch, dass ich ja auch viel als Spielleiter aktiv bin, ich natürlich auch nochmal so denke, wie ein Spielleiter. So, warum lässt er jetzt hier den Probewürfel? Ja, das könnte der Hinweis da und da drauf sein. Und dann ist man natürlich nochmal mehr in dieser Analyse, sage ich mal, drin. Also musst du dich nicht grämen, dass du nicht direkt auf die Idee gekommen bist. Was hat dir gefallen?
Ja, ich fand's witzig. Ich fand's auch spannend, weil ich so dachte, okay, gut, vielleicht finden wir doch noch was. Wie sind sie jetzt hingekommen? Was hat das alles so zu tun? Finden wir die Mutter noch? Also hätte ja auch sein können, dass die Mutter irgendwie spiegelt. Also wir wussten ja bis da noch nicht ganz genau, was sind das jetzt für Wesen. Hätte ja auch sein, so ein bisschen sirenenmäßig, dass sie die Mutter spiegelt mit der Stimme und die ist irgendwo noch gefangen oder so. Ja.
Dachte ich auch zuerst, dass wir vielleicht gar nicht unsere Mutter finden, sondern nur irgendwie ein Monster, was die Stimme der Mutter imitiert. Ja, ich dachte auch schon, als wir sie dann umarmt haben und sie so kalt und nass da. Ich so, oh,
war nicht gut.
Nein.
Ja, ich spiele hier zu Ende, wir sind tot.
Habe ich auch mit gerechnet, dass wir umkommen könnten, auf jeden Fall. Bei so einem One-Shot.
Weil wir so gut gewürfelt haben.
Ja. Aber hat es dich gestört, dass ich sehr dominant gewesen bin? Das bin ich, glaube ich, aber immer, wenn ich als Spieler unterwegs bin, ich versuche dann immer Rücksicht auf alle zu nehmen und die noch mit einzubinden. Fandest du, dass das, fühltest du dich irgendwie überrannt davon oder so, als ob du nicht genug Screentime gehabt hättest?
Da wir in dem Setting mit diesen zwei Geschwistern waren, wo auch der eine ja definitiv dominanter war als der andere, fand ich es jetzt nicht störend. Ich fand es relativ passend, weil es ja schon so war, dass der Harry einfach schon den Plan hatte, wir fahren jetzt dahin, wir machen das jetzt da und dass dann halt das da aus dem Ruder gelaufen ist. Also er hatte ja irgendwie auch einfach diese Mehrverantwortung für David, Deswegen fand ich das relativ passend. Und es hat mich nicht gestört.
Okay, das ist gut.
Das Würfelsystem. Wie fandet ihr das? Also ich hatte dieses Würfelsystem im Grunde mir tatsächlich einfach für diesen One-Shot ausgedacht. Und da es dazu kam, dass in unserer Spielrunde ich dann noch einen anderen One-Shot gemacht hatte, hatte ich es da auch schon mal ausprobiert.
Das war unser Western-Setting mit dem Saunageist, von dem wir in Folge 15 erzählt haben.
Wie findet ihr dieses Würfelsystem?
Also ich finde das Würfelsystem natürlich sehr einfach verständlich. 6 ist ein Erfolg und du hast deine Punkte und kannst es dann noch pushen und sowas alles. Ich weiß nicht, ob ich das ideal für Horror-Settings finde. Weil wenn ich dann hier runter geguckt habe und ich hatte hier noch so eine große Masse von Punkten liegen, also über 5 zum Beispiel oder 5 ab 5, war es so, naja, die nächste Probe ist mir wichtig genug, die schaffe ich sowieso, scheiß drauf, die kann ich gar nicht schaffen, weil ich einfach genug Punkte habe. Und das hat, ja, sag ich mal, so ein bisschen die Gefahr rausgenommen. Wenn man dann auf einmal nur noch da einen Punkt liegen hatte oder gar keinen Punkt mehr liegen hatte, dann war es so, dass du dachtest so, oh, okay, gut, das geht jetzt mit hoher Wahrscheinlichkeit daneben. Dann wurde es spannend. Andererseits, wenn du dann natürlich wieder nur eine 1 würfelst und sowieso nicht genug Punkte hast, hast du halt einfach auch direkt wieder 5.
Ja.
Und das ist dann natürlich einfach wieder sehr, sehr viel. Also ich finde das System gut. Ich weiß aber nicht, ob es ein bisschen den Horror bricht, wenn man es gerade für so ein Horrorspiel nutzt. Was sagst du?
Also ich fand es vom System einfach zu verstehen. Ist ja jetzt auch nicht relativ schwer. Ich fand es eigentlich relativ passend, weil gerade so bei den ersten Proben dann nicht geschafft. Dann hatte man super viele Punkte da liegen und dachte so, ah ja, okay, gut, wenn jetzt was kommt, dann kann ich immer noch legen, ist ja nicht schlimm. Und war so ein bisschen beruhigt. Aber ab dem Moment, wo man dann halt wirklich keine mehr hatte, war das so, okay, gut, jetzt kann es richtig, jetzt kann es voll daneben gehen. Aber dadurch konnte man dann ja auch wieder welche kriegen. Also ich fand, das war so, es hatte so eine Mischung von, okay, gut, es wird jetzt schon was gruseliger, weil du weißt nicht, klappt das jetzt? Ah, du kriegst aber doch wieder welche. Ah, jetzt ist ein bisschen wieder was beruhigter. Okay, jetzt hast du richtig verkackt, hast nur 1 gewürfelt. Jetzt sind wieder voll viele weg. Und dann musst du immer so ein bisschen pokern. Machst du es jetzt oder machst du es nicht? Ja.
Ja, wie gefährlich wird es? Im Weiteren brauche ich noch Punkte auch so ein bisschen, ja. Ja, wobei ich aber, wie gesagt, auch immer noch denke, wenn wir das jetzt ohne die Punkte gespielt hätten und immer nur 6 ist ein Erfolg, dann ist auch jede Probe einfach irgendwie so anders. Dann weißt du als Spieler, ich werde wahrscheinlich scheitern. Immer wenn ich proben muss, werde ich mit hoher Wahrscheinlichkeit scheitern. Die Chance ist nur 1-6, dass ich überhaupt das schaffe. Also wenn ich mich in die Situation bringe, wo ich was würfeln muss, ist das nicht so gut.
Hm.
Ist natürlich dann blöd immer für solche Sachen wie, ich guck mal nach dem Auto, ich guck mir das mal an, ja, würfel mal. Ja, dann bist du immer so, okay, gut, ich kann nicht mehr anständig gucken und scheitere immer beim Gucken. Das ist vielleicht dann auch ein bisschen schwierig.
Also ich muss jetzt auch sagen, idealer würde ich wahrscheinlich das System von Dread finden mit dem Jenga-Turm. Und hätte euch dann immer einen Stein ziehen lassen und so. Das erhöht natürlich die Spannung auch, umso länger das Spiel geht. Weil am Anfang ist es noch relativ sicher. Klar, man kann den Turm immer jederzeit umschmeißen. Aber umso mehr Steine gezogen sind, umso nervöser wird man dann vielleicht auch. Und umso mehr geht es dann bei den Proben dann auch um was.
Und wir spielen ja Dread so, dass den Stein, den du gewählt hast, den musst du ziehen oder stecken lassen. Ich weiß nicht, wie andere Gruppen das spielen. Also bei uns kann man nicht nochmal den Stein wechseln. Du entscheidest dich für einen und wenn du dann merkst, okay, der geht aber nicht raus, dann geht er eben nicht raus. Und das kann dir ja auch bei einem vollen Jenga-Turm, sage ich mal, noch passieren, dass du genau den Stein hast, weil dein Tisch ein bisschen schief ist und dein Haus auch ein bisschen schief ist, da die ganze, ja, das ganze Gewicht vom Rest des Turmes drauf lastet und du den Stein einfach nicht rausbekommst und dann trotzdem ja schon sagen musst, okay, gut, der Stein geht nicht, ich habe jetzt die Probe nicht geschafft.
Aber mir war halt ganz klar, für so eine Podcast-Aufnahme, wie wir das jetzt gemacht haben, wäre das einfach kein System mit dem Jenga-Turm. Weil bis dieser Stein gezogen ist, das hält Spannung am Tisch auf jeden Fall bei allen. Aber das würde keine Spannung bei den Zuhörern halten.
Wenn wir dann 30 Sekunden still sind oder vielleicht noch sagen, ja, ja, vorsichtig, vorsichtig, mach langsam und dann mehr nicht rüberkommt, das stimmt.
Ja. Und deswegen dachte ich, okay, es muss ein Würfelsystem sein, das unglaublich schnell geht, das unglaublich einfach ist. Und dafür war es okay.
Mhm.
Aber ich stimme denen vollkommen zu, für ein Horror-Setting generell ist das nicht das Würfelsystem schlechthin, das man da gut benutzen kann.
Es hat aber seinen Zweck erfüllt. Das möchte ich auch nochmal ganz klar sagen. Ich will das jetzt hier nicht schlecht reden oder so, Weil Luisa hat schon recht. Es ist dann schon spannend. Du siehst dann diese Masse von Steinen, die du dir vielleicht am Anfang aufgebaut hast, wie zum Beispiel bei dem Auto. Ich glaube, bei dem Auto hätte ich sogar die 4 Punkte gehabt, um noch auf die 6 zu kommen. Oder wie viele ich da brauchte, weiß ich jetzt nicht mehr. Die hätte ich noch gehabt, aber ich habe mich ja dann aktiv dagegen entschieden, weil es mir dann nicht so wichtig war.
Ja.
Ich hatte dann einen großen Haufen. Aber wie schnell der große Haufen dann noch auf einmal wieder weg ist und man dann da nur noch steht. Am Ende hatten wir ja beide nur noch einen Stein, dann gar keinen Stein mehr. Also das, ja, wurde dann auch gruseliger. Aber ich meine, gut, am Ende verdichtet sich dann auch die Handlung. Dann werden vielleicht auch mehr Proben gewürfelt, weil man jetzt aus so einer Gefahrensituation raus muss und da jedes Mal dann auch für würfeln muss. Und dann Bye-Bye-Punkte.
Kann dann aber natürlich auch schnell sein, dass man dann deswegen was verkackt, weil dann viele Proben kommen und dann wieder Punkte hat, ne?
Ja, aber dann ist die Situation noch mal schlimmer und dann muss man wieder proben und dann, ja, klar, das kann so oder so laufen, ne? Die Würfel fallen, wie sie fallen. Da hast du keine Ahnung, kannst auch mal 5-mal hintereinander eine 1 würfeln, passiert auch. Oder du würfelst die ganze Zeit nur 6, passiert auch. Da steckst du dann nicht so ganz dann drin.
Mich würde noch sehr interessieren, was gewesen wäre, wenn jetzt, also ich hatte ja gesagt, einer von euch muss jetzt die Probe werfen, als das Auto auf euch zukommt. Und dann hast du, Conny, entschieden, dass du mit Harry die Probe ablegst, weil ich glaube, du auch relativ viele Punkte noch hattest.
Ja, ich hatte auf jeden Fall mehr als 5.
Wenn das jetzt so ein Moment gewesen wäre, wo es schiefgegangen wäre, dann hätte ich wirklich gesagt, die Person, die gewürfelt hat, die stirbt in dem Moment. Und das hätte mich jetzt interessiert, wie das auf euch gewirkt hätte zum einen, wenn dann einer in dem Moment gestorben wäre und was ihr glaubt, wie sich die Sache weiterentwickelt hätte.
Also ich glaube, wenn David das hautnah mitbekommen hätte, wie sein Bruder da weggecrashed worden wäre, ich glaube, der wäre erstmal ein Schockstarre gewesen. Und ja, der hätte jetzt noch Sachen probieren können, da sein Bruder irgendwie mit, also ich weiß ja nicht, je nachdem, wie krass der, also den mitzuziehen oder so, weil er natürlich noch in der Hoffnung ist, er kann seinem Bruder irgendwie helfen. Aber ich glaube, das wäre schlussendlich für ihn auch so ein bisschen ausgegangen, okay, sein Bruder ist durch das Auto draufgegangen und er wird jetzt davon wahrscheinlich der Mutter angegriffen. Also
es wäre auf jeden Fall höchst Familiendrama geworden, weil der Vater am Steuer saß.
Ah ja, stimmt, der war ja auch noch da.
Dann hat der Vater seinen eigenen Sohn überfahren und der andere Sohn hat es gesehen.
Ich hatte tatsächlich an dieser Stelle auch gedacht, okay, gut, würde jetzt hier einer sterben oder auch vorher schon, als du dich freigemacht hattest mit dem Stein und ich ja immer noch von unserer Mutter da an den Haaren gehalten, stranguliert da wurde, ehe du mich befreit hast, da dachte ich auch so, oh, lässt Benny jetzt meinen Charakter sterben und soll ich dann die Mutter übernehmen? So, da dachte ich schon so, oh, bin ich dann das Monster? Und dann, also übernehme ich als Spieler die Mutter. Und dann jage ich den anderen Spieler sozusagen, dachte ich schon kurz, ob das vielleicht so ein bisschen dein Plan sein könnte. Und dachte schon so, oh, das könnte ganz interessant werden. Also in anderen Settings mag ich das nicht, wenn es dann zu diesem Player versus Player kommt. Aber in so einem One-Shot, wenn man sich dann gegen den anderen Spieler stellt, ich glaube, das finden dann beide auch so ein bisschen lustig. Ich jag dich jetzt und jetzt versuche ich dir da die Steine in den Weg zu legen, weil es ist nur ein One-Shot. Wir werden diese Charaktere danach nie wieder spielen. Die ganze Sache ist jetzt auch in einer halben Stunde durch. Da hätte ich das auch in Ordnung einfach gefunden.
Mhm.
War das auch so dein Gedanke? Weil ich finde es ansonsten, muss ich ganz ehrlich sagen, schwierig, wenn dann ein Charakter verfrüht stirbt. Wäre jetzt in dem Fall ja nicht verfrüht gewesen, weil wir ja auch so gut wie am Ende dann auch schon waren. Da kann man dann sagen, okay, der hört jetzt dann zu. Aber wenn jetzt einer von uns wesentlich früher gestorben wäre und der andere macht dann noch ganz viel und dann sitzt der andere Spieler nur noch da rum und wartet 2 Stunden, bis dann die Sache durch ist, finde ich immer schwierig. Das ist auch ganz ehrlich immer bei Dread, wenn ich da der Spielleiter bin. Ich weiß noch, als ich das allererste Mal ein Dread-Abenteuer gespielleitert habe, da hatte ich keine Ahnung, wie lange man Steine ziehen kann. Und hatte schon echt so die Sorge, was mache ich, wenn jetzt innerhalb der ersten halben Stunde einer diesen verdammten Turm umschmeißt? Was mache ich denn dann? Dann habe ich einen Spieler, der schon nach der ersten halben Stunde quasi raus ist. Und dann, wie gehe ich dann damit um? Schwierig. Wie wärst du damit umgegangen jetzt? Was war der Plan?
Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich hatte keinen Plan dahingehend. Ich bin aber auch nicht davon ausgegangen, dass zu verfrüht im Abenteuer einer der Charaktere draufgehen wird. Ich habe mir die Möglichkeit natürlich offen gelassen, weil es ein Horror-Setting ist, auch einfach jemanden zu töten. Und dann wäre das, wenn das jetzt in der Situation gewesen wäre, dass David wegläuft und Harry da im Stich lässt, dann hätte ich wahrscheinlich tatsächlich Harry in dem Moment da draufgehen lassen. Aber die Entscheidung, was ich mit dir als Spieler dann weitergemacht hätte, Conny, wäre davon abhängig gewesen, was David dann im Weiteren hätte unternehmen wollen. Ob der quasi durch dieses, die Mutter hatte ja gesagt, ich bringe euch jetzt zum See, ob der quasi auf die Idee gekommen wäre, nochmal zum See zu gehen oder so, um seinen Bruder vielleicht doch noch zu befreien oder sowas.
Waffen im Haus gesucht hätte der Tante noch.
Dann hätte ich danach entschieden, was sich abgezeichnet hätte, wie lange du aus dem Spiel raus gewesen wärst oder nicht, was ich dann mit dir quasi als Spieler gemacht hätte.
Eine Option, uns noch gut in das Haus der Tante zu bringen, wäre vielleicht gewesen, wenn wir gewusst hätten, dass die da Waffen hat. Also sowas mit, ihr wisst, die war auch Jägerin oder ne, die hat eine Sammlung von den und den Waffen. Das wäre vielleicht auch noch so ein Grund gewesen zu sagen, oh, hier ist irgendwas. Ah, wir wissen, die Tante hat Waffen, was wir jetzt mit unseren Monkey Brains in dem Moment auch als Waffen identifizieren. Weil klar, kannst auch sagen, die hatte natürlich Küchenmesser. So, aber das Küchenmesser siehst du vielleicht nicht direkt so als Waffe, wie wenn sie Schwerter an der Wand hängen hat, wenn sie Gewehre an der Wand hängen hat.
Ja.
Das wäre vielleicht auch noch sowas gewesen, um uns in dieses Haus zu locken und dann da irgendwie was hinzumachen, um uns da einzusperren. Achso, ich wollte noch sagen, zu dem Tod, verfrüht mit einem Sterben oder so. Die Sache ist ja auch die, da war ja jetzt auch nie eine Situation, wo ganz klar war, die Konsequenz deines Versagens ist jetzt der Tod. Weil auch mit diesem Auto. Klar, die Gefahr war, wenn du die Probe nicht schaffst, werdet ihr angefahren. Aber das hätte ja auch darin enden können, dass nur jemand von uns zum Beispiel schwer verletzt ist und nicht mehr richtig laufen kann und humpelt. Aber es hätte nicht unbedingt sein müssen, der wird überfahren und ist dann tot. Genauso andere Sachen. Ne? Da kann man als Spielleiter natürlich auch immer noch, sage ich mal, an den Konsequenzen drehen. Und man kann natürlich mehr Horror erzeugen, indem man sagt, so, wenn du die Probe jetzt nicht schaffst, dann wirst du überfahren und dann bist du tot. Das, finde ich, ist nämlich auch noch so ein Mittel als Spielleiter, wenn du den Spielern ganz klar sagst, wenn du die Probe nicht schaffst, dann ist das die Konsequenz davon, um es sehr, sehr spannend zu machen und dann sehr, sehr abhängig davon, was jetzt gewürfelt wird.
Ich greife nochmal deinen mit den Waffen auf und dem Haus. Rückblickend hätte es viele Dinge gegeben, die ich rein theoretisch vorher hätte mal erwähnen können oder so, um das Haus interessanter zu machen. Aber ja, ich fand es jetzt auch nicht so super zwingend. Und letzten Endes, dass sich jetzt so entwickelt hat, dass ihr dann durch den Wald gelaufen seid und so, war für mich trotzdem vollkommen zufriedenstellend.
Nee, absolut, auf jeden Fall. Das war jetzt auch nur was mir noch einfach so eingefallen ist. Und ich dachte auch die ganze Zeit darüber nach, weil ich auch selber letztes Jahr zu Halloween ja so einen kleinen One-Shot für unsere Freundesgruppe gebaut habe, der auch so ein Horrorabenteuer gewesen ist, wo ihr ja auch an dem See in einer einsamen Hütte gewesen seid, die ihr da angemietet hattet, obwohl das nicht so einsam gewesen ist wie jetzt da und so. Und ich mir da auch sehr viele Gedanken darum gemacht habe, wie kann ich die isolieren? Weil gerade wenn man in so einem Gegenwartsplay spielt, haben die Leute Handys und andere Kommunikationsmöglichkeiten, die es ihnen mit hoher Wahrscheinlichkeit ermöglichen, Hilfe zu kontaktieren. Und da muss man sich eben als Spielleiter vorher was überlegen, wie das unterbunden wird. Entweder braucht die Hilfe einfach zu lange und dann ereignet sich der Horror nur noch auf die halbe Stunde, bis die Hilfskräfte da sind. Das ist eine Option. Oder die Handys haben keine Funkverbindung, damit man da irgendwo isoliert ist. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass eben oftmals diese Isolation wichtig für dieses Horrorabenteuer ist. Also es kommt natürlich auf das Horrorabenteuer an. Aber jetzt in dem Fall war die Isolation und vielleicht auch, dass es nochmal mehr Horror ist, weil man an einem Ort gefangen ist, der nochmal kleiner jetzt gewesen wäre, wenn wir in dem Haus gewesen wären. Und dann wären Horrorsachen in diesem Haus dann passiert. Aber wir sind ja dann direkt, haben uns nicht einsperren lassen dann noch in diesem kleinen Raum, sondern sind ja dann weg. Wie seht ihr das mit Horror?
Ja, wenn da zu schnell Optionen von Hilfe da sind, wie dass man sich Hilfe rufen kann, ist der Horror natürlich auch einfach schneller verflogen, weil es dann einfach eine recht simple Lösung gibt, dass man diese Hilfe sucht, dass die kommt und einen mitnimmt. Ja, das war jetzt bei uns gar nicht möglich, weil wir dann beide Handys kaputt hatten und unser Auto war ja auch kaputt, das hatten wir ja auch nachgeguckt, weswegen ja wieder dieses Isolationsthema da war. Und zwischendurch ja auch so ein bisschen durchgeklungen ist, dass der Highway auch relativ lang ist. Und wir da noch durch den Wald mussten, also wodurch wir ja wirklich isoliert einfach waren. Und dieser Verfolgungseffekt dann nochmal mehr Eindruck gemacht hat.
Mhm. Rein theoretisch, also eure Handys wurden ja dann relativ schnell zerstört. Hätte nicht unbedingt sein müssen. Ich hätte prinzipiell auch kein Problem damit gehabt, wenn ihr dann Polizei oder sowas angerufen hättet. Dann hätte ich das nur wahrscheinlich genutzt als ein, ja, ihr wisst nicht genau, wann die endlich da sein werden. Und Polizei kann man natürlich in so Horror-Settings auch immer super benutzen, als dass die dann da auftauchen und das Monster die dann killt vor den Augen der Spieler.
Natürlich, ja. Ich denke mir auch so, vielleicht wäre es uns sogar dienlicher gewesen, wenn die Handys noch funktioniert hätten, weil wir dann auch wieder einen Grund gehabt hätten, uns zu verbarrikadieren, bis die Hilfe da ist.
Ja.
Aber es ist super gelaufen, wie es gelaufen ist. Ich will das gar nicht so irgendwie immer so runterspielen. Ich finde es ein bisschen schade, dass wir diesen Part in dem Haus umgangen sind. Finde ich jetzt schade, aber nicht super schlimm, weil es ist nun mal gelaufen, wie es gelaufen ist. Und du bist darauf eingegangen, was wir wollten, anstatt uns dann in diese Position komplett reinzuzwingen, in die wir nicht kommen wollten. Mein Gedanke schweift immer nur so darum, so was könnte man als Spielleiter sich zukünftig einfach noch mehr überlegen, um die Spieler an einen Ort zu zwingen, wo sie hinwollen, ohne dass sie merken, dass sie an den Ort gezwungen werden, sondern wo sie das Gefühl haben, dass sie diese Entscheidung freiwillig getroffen haben, weil es sich so sinnvoll für sie angefühlt hat, so ein bisschen. Darum geht es mir im Grunde.
Mhm.
Weil das ist natürlich immer der beste Fall. Ich zwinge die Spieler dahin, wo ich sie haben will, ohne dass sie merken, dass ich sie dahin zwinge.
Deswegen hat man auch so oft das Gefühl, dass es Sinn machen könnte, ein Abenteuer mehrfach quasi zu spielen, weil man erst durch das Spielerlebnis, die Erfahrungen, die man macht, dann auch wieder einen gewissen Input bekommt, wo Schwierigkeiten sein könnten und dann bessere Ideen, wie man da mit umgehen könnte, um, wenn man das Ganze nochmal spielen würde, dann noch mehr aus dem Abenteuer rauszuholen.
Auf jeden Fall. Wobei das, glaube ich, nicht für die Spieler geht.
Nee, für die Spieler geht das nicht. Das ist nur so eine Sache für den Spielleiter, dass wenn du jetzt sagst, so okay, ich habe das jetzt mal geleitet, nächstes Halloween bin ich in einer anderen Konstellation mit anderen Leuten zusammen, könnte ich das Abenteuer jetzt dasselbe wieder einfach rausholen und wüsste zugleich, welche Sachen könnte ich anders machen, damit sich das in das Haus dann zum Beispiel hinein entwickelt.
Ich überlege gerade, ob es nicht echt super interessant wäre, mal unsere Freunde zu hören, ob die nicht an Halloween, wer da Zeit hat, Bock auf ein Abenteuer hat und ob es nicht cool wäre, wenn du das dann eben für andere von denen meisterst und ich höre einfach nur zu, weil das fände ich schon interessant genug und dann das wirklich mal dann zu hören, wie die das anders machen oder was du dann anders machst und dann nochmal in so einer Rückschau darüber zu reden, wie das jetzt war beim zweiten Mal. Müssen wir mal überlegen, ob das klappt und ob das funktioniert. Fände ich, glaube ich, ganz interessant. Weil das Gute ist, die haben die Folge ja, dann verbieten wir denen, die Folge schon zu hören am 31. Oktober, weil sie erst das Abenteuer spielen müssen und dann dürfen die das Abenteuer erst hören. Ich glaube, das fänden die auch super interessant,
dann
zu hören, wie wir das gemeistert haben und wie anders wir da gehandelt haben. Müssen wir mal gucken, ob das funktioniert.
Mhm. Okay.
Also ich hätte da auf jeden Fall Bock, auch einfach zuzuhören.
Ja.
Oder ich kann dann auch die Bösen übernehmen und sage dann immer, oh, ihr seid so schöne Jungs.
Ja, also so hört sich das wirklich creepy an.
Ja, sollte es doch,
und,
oder?
Ja.
Fandest du es gruselig?
Also abends würde ich dir nicht begegnen wollen, aber ich bin ja auch kein Junge, ich habe Glück gehabt.
Oh, so ein schönes Mädchen.
Ja, jetzt würde ich nicht mehr begegnen wollen.
Hier will sowieso Conny abends nie einer begegnen. Also.
Okay, gut. Und ich würde sagen, wir beenden diese Folge an dieser Stelle, bevor es noch unangenehmer für mich wird.
Ja, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende zu wünschen. Macht es gut und hört bald wieder rein.
Ciao.
Ciao.
Tschüss.
Schick uns deine Einsendung an würfel.veteranen@gmail.com. Das Ü aus Würfel wird dabei zu einem UE. Schreib uns dazu, mit welchem Pseudonym und welchem Pronomen du in unserem Podcast angesprochen werden möchtest. Füge deiner Mail außerdem eine kurze Notiz an, dass wir deine Einsendung auch wirklich öffentlich vorlesen dürfen. Wir freuen uns sehr über deine Teilnahme. Empfiehl uns aber auch gerne weiter, wenn dir diese Folge gefallen hat. Abonnier unseren Podcast und lass einen Kommentar da.
Du findest uns zudem auf Instagram unter Würfelveteranen. Alles klein, alles zusammen und das Ü wird auch wieder zu einem UE. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Eure Würfelveteranen.